Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir hatten uns in den letzten beiden Predigten über Geld unterhalten, über Reichtum, über Armut zu einem gewissen Grade. Wir hatten festgestellt, dass Gott in keinster Weise das Geld oder den Reichtum als solchen ablehnt, aber es gibt schon Warnungen. Und wir haben uns auch über Geldgier unterhalten, die Liebe zum Geld. Und die Tatsache, dass eigentlich ein Segen, den Gott uns geben will, zu einem Fluch werden kann, wenn wir nicht aufpassen. Nun, heute möchte ich mit dieser Serie fortfahren und zunächst einmal als Erinnerung eine weitere Stelle Ihnen vorlesen, die uns zeigt, dass Gott keineswegs gegen Reichtum, gegen Glanz an sich ist. Und diese Stelle ist sehr interessant, denn sie bezieht sich auf eine Zeit noch vor der Erschaffung des Menschen. Und zwar lesen wir dies in Hesekiel, Kapitel 28. Hesekiel 28, angefangen in Vers 12. Denn hier geht es jetzt um den sogenannten König von Tyros. Zunächst einmal wurde von dem Prinzen oder dem Fürsten von Tyros gesprochen, einem menschlichen Herrscher. Aber dann schwappt es über zu dem eigentlichen Herrscher, der hinter dem menschlichen Fürsten steht. Und das ist nämlich Satan, der Teufel, der damals noch Luzifer genannt wurde, der Morgenstern. Und wir lesen hier über diesen Luzifer in Hesekiel 28, angefangen in Vers 12. Da heißt es, du Menschenkind, stimme ein Klagelied an über den König von Tyros und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit, über die Maßen schön. Gott würde das niemals über einen Menschen sagen. In Eden warst du. Im Garten Gottes, aber jetzt nicht geht es hier um Eden hier auf Erden, es geht um den Garten Gottes im Himmel. Denn die Bibel zeigt uns, dass es zum Beispiel einen Tempel im Himmel gibt, dass es einen Garten Eden im Himmel gibt. Das Physische ist ein Abbild des Geistlichen. Und so lesen wir hier, in Eden warst du im Garten Gottes. Schauen Sie, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe, und des Perlenschmucks, den du trugst, am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Nun, er wurde geschaffen. Er war nicht wie andere Menschen von anderen Menschen hervorgegangen. Die einzigen Menschen, die direkt geschaffen worden waren, waren Adam und Eva. Also hier geht es um ein Geistwesen, das ebenfalls geschaffen wurde, noch lange bevor es Adam und Eva gab. Vers 14. Hier wird klar und deutlich gesagt, wer dieses Geistwesen war. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, ein mächtiges Geistwesen, ein Engelwesen. Auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Vers 16. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Und da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht über Engel, Dämonen und die geistige Welt, die auch sehr detailliert auch auf diese Stelle eingeht. Aber hier geht es mir jetzt um Vers 16. Nun, die neuere Lutherbibel übersetzt diese Stelle wie folgt. Denn dein Inneres wurde mit Gewalt erfüllt durch die Menge deiner Handelsbeziehungen. Es gab da also scheinbar unter der Engelwelt Handelsbeziehungen, Tätigkeiten, die mit dem Handel in Verbindung gesetzt wurden, die nicht falsch waren. Falsch war die Einstellung, die sich jetzt entwickelte. Aber ich wollte Ihnen das hier zu Gehör bringen. Also selbst Handeln ist nicht verkehrt in Gottes Augen, in keinster Weise. Nur wenn es mit der falschen Einstellung geschieht, mit falschen Methoden geschieht, dann ist es verkehrt und das wird jetzt im Folgenden deutlich werden. Zum Beispiel lesen wir Sprüche Kapitel 11. Sprüche Kapitel 11 und wir lesen Vers 1. Sprüche 11 und Vers 1. Denn was sagt Gott uns hier? Und das gilt für uns heute. Wenn wir uns im Geschäftsleben irgendwie bewegen, da müssen wir sehr aufpassen. Denn es heißt hier, falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel. Aber ein volles Gewicht ist sein Wohlgefallen. Wir hatten ja gesehen, dass damals das Geld so abgewägt wurde. Goldstücke, Silberstücke wurden abgewägt. Und manche haben natürlich dann eine falsche Waage gehabt, um andere zu betrügen. Und das, sagt Gott, ist dem Herrn ein Greuel. Das Gleiche gilt für uns heute. Wenn wir Dinge verkaufen, von denen wir wissen, die sind noch nicht einmal die Hälfte wert, geben aber an, sie seien sehr viel wertvoller, als sie es in Wirklichkeit sind. Zum Beispiel, nur als Beispiel genannt, ist das etwas, was Gott keineswegs gut heißt. In 5. Mose 25, es geht nicht darum, dass jemand vielleicht, weil es ein Sammlerstück ist, das kaufen will für diesen Preis, darum geht es nicht. Aber andere wollen natürlich auch insoweit betrügen, dass sie nicht den wahren Wert geben wollen und fangen dann an, großartig zu handeln und sagen, ach, das ist schlecht und so weiter und so fort. Das ist dem Herrn ein Gräuel. 5. Mose, Kapitel 25. Und lesen wir, angefangen in Vers 13. Du sollst nicht zweierlei Gewicht, groß und klein, in deinem Beutel haben. Dieses Gewicht wurde benutzt, um halt den Wert zu bestimmen. Jetzt Vers 14 von 5. Mose 25. Und in deinem Hause soll nicht zweierlei Maß, groß und klein, sein. Du sollst ein volles und rechtes Gewicht und ein volles und rechtes Maß haben, auf das dein Leben lange wäre, in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und er wird dann auch Erfolg geben im Geschäftsleben, wenn man auf diese ehrliche Weise handelt. Denn wer das tut, der also diese falschen Gewichte hat, um andere zu betrügen, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel, ein jeder, der übel tut. Wir finden weitere Stellen, die genau das Gleiche ausdrücken, wie zum Beispiel Amos Kapitel 8. In Amos Kapitel 8, da lesen wir eine sehr interessante Stelle, die auch für uns heute in der Kirche Gottes Bedeutung hat. Angefangen in Vers 4. Da heißt es in Amos Kapitel 8 und Vers 4, höret dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet und sprecht. Wann will denn der Neumond ein Ende haben? Und damals war es so, dass der Neumond in irgendeiner Form begangen wurde. Er war nie ein Feiertag. Die Bibel sagt nirgendwo, dass er ein Feiertag war. Aber der wurde damals benutzt und bestimmt, um den Kalender irgendwie herauszufinden. Das brauchen wir heute nicht mehr. Heute ist der Kalender klar. Aber damals war das so. Und so hat man also auch am Neumond dann irgendwie dann nicht mehr gearbeitet und hat gewartet, bis der Neumond zu Ende war. Und darum geht es jetzt hier. Wann wird denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen? Und der Sabbat? Nun, der Sabbat war ein Feiertag von vornherein. Und an dem durfte nicht gearbeitet werden und darf es nach wie vor heute nicht. Und der Sabbat, dass wir Korn feil halten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen. Schauen Sie, die hatten diese Motivation. Ach, wann ist jetzt der Sabbat zu Ende? Wann ist jetzt der Neumond zu Ende? Sodass ich rausgehen kann und Geschäfte betreiben in widerlicher, betrügerischer Absicht, um andere zu betrügen. Damit wir die Armen, Vers 6, um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen. Also angeben, das ist ein sehr wertvolles Getreide, sagen wir mal. Und in Wirklichkeit war es also Spreu, war es wertlos. Der Herr hat bei sich, dem Ruhm Jakobs, geschworen, niemals werde ich diese ihre Taten vergessen. Also wenn wir heute im Geschäftsleben auf solche Weise arbeiten, dann sollten wir nicht meinen, dass Gott das nicht sieht. Dann sollten wir nicht meinen, dass Gott das vergessen würde. Vers 8, sollte nicht um solche Taten willen das Land erbeben müssen und alle Bewohner trauern. Ja, es soll sich heben wie die Wasser des Nils und sich senken wie der Strom Ägyptens. Und dann heißt es weiter in Vers 9, zur selben Zeit, spricht Gott, der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tage finster werden lassen und ich will eure Feiertage in Trauer und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln. Ich will über alle Lenden den Sack bringen, alle Köpfe kahl machen und will ein Trauern schaffen, wie man trauert über den einzigen Sohn und sie sollen ein bitteres Ende nehmen. Also hier die Warnung auch an die Kirche. Wir sollten in solcher Weise, in keinster Weise operieren. Aber leider nehmen das die Menschen nicht so ernst. Und gerade auch die Zivilisation heute ist schon irgendwie, ich möchte sagen, auf Betrug eingestellt. Man erwartet das förmlich, dass man betrogen wird. Wie es so schön heißt, die Welt will betrogen sein. Aber wir dürfen an diesen Betrügereien nicht teilnehmen, auch noch nicht einmal in Gedanken. Wir lesen eine weitere Stelle im Buch Micha, Micha Kapitel 6. Micha Kapitel 6 und in Vers 9, angefangen in Vers 9. Und ich lese die Verse 9 bis 15. Micha 6, Vers 9, des Herrn Stimme ruft über die Stadt, wer deinen Namen fürchtet, dem wird's gelingen. Hört ihr Stämme und Ratsleute, noch immer bleibt Unrecht gut in des gottlosen Hause und das verfluchte falsche Maß. Oder sollte ich unechte Waage und falsche Gewichte im Beutel billigen? Ihre Reichen tun viel Unrecht und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Halse. Und das gilt ganz besonders heute. Wir haben ja sicherlich von diesem E-Mail-Skandal gehört über Hillary Clinton und wie sie also offensichtlich gelogen hat, ganz klar und deutlich gelogen hat, mehrere Male. Und jetzt kommt der FBI-Chef daher und sagt, obwohl diese Lügen manifestiert worden sind, wollen wir doch keine Dinge gegen sie jetzt vorbringen. Wir wollen sie jetzt in keinster Weise belasten. Und das Ganze, das stinkt zum hohen Himmel, sozusagen. Also absolut ist das eine unglaubliche Schweinerei, was da geschehen ist. Aber wie gesagt, viele, die werden nach wie vor für Hillary Clinton wählen, denen macht das gar nichts aus, dass die also total, absolut gelogen hat, wie ja auch ihr Ehemann vor einigen Jahren. Unglaublich, was in Amerika zurzeit geschieht. Aber hier geht es weiter in Vers 13. Und darum will ich auch anfangen, dich zu plagen und dich um deiner Sünden willen wüst zu machen. Das ist eine Warnung an, auch gerade Amerika. Du sollst essen und doch nicht satt werden. Was du beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten. Und was du rettest, will ich doch dem Schwert preisgeben. Und du sollst sehen und nicht ernten. Du sollst Öl keltern und dich damit nicht salben. Und Wein keltern und ihn nicht trinken. Das sind Warnungen, die Gott uns gibt, weil das ganze System korrupt ist. Ob es jetzt politisch korrupt ist, ob es jetzt wirtschaftlich korrupt ist. Es ist korrupt. Es ist eine einzige Schweinerei, was wir erleben. Kein Wunder, dass uns Gott sagt, kommt aus diesem System heraus und hab nichts damit zu tun. Im Psalm 37, da lesen wir einmal Vers 16. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Daran müssen wir immer denken. Bleiben wir dabei, gerecht zu sein. Auch wenn vielleicht nicht so viel Reichtum dann in unserem Hause ist. Aber das ist besser, sagt Gott. Das Wenige, was Sie als ein gerechter Mensch haben, ist besser als der Überfluss, den sich diese Gottlosen durch ihre Betrügereien, durch ihre Lügen erwirtschaftet haben. Denn, wie wir gleich sehen werden, der wird sowieso nicht lange anhalten. Schauen wir uns das an im Psalm 49, angefangen in Vers 1. Psalm 49 und Vers 1, ein Psalm der Söhne Korach, vorzusingen, nach der Weise Jugend. Hört zu, alle Völker, merket auf, alle, die in dieser Zeit leben, einfache Leute und Herren, reich und alt, miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einem Spruch mein Ohr neigen und mein Rätselwort kundtun beim Klang der Harfe. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen? Wenn mich die Missetat meiner Widersacher umgibt. Nun, das kann eine Missetat in rein buchstäblicher Weise sein, dass man also jetzt kein buchstäblich verfolgt wird. Es kann auch sein, dass die da über uns reden, dass die uns Steine in den Weg legen wollen, dass die es schwierig für uns machen wollen. Auch das ist eine Missetat, ein Gräuel in Gottes Augen. Und so lesen wir, die sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum, kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Nein, die einzige Möglichkeit der Auslösung, der Vergebung war durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und viele, die gerade auch gegen uns reden, glauben gar nicht richtig daran, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Oder sie haben ein total falsches Vorstellungsbild von dem, wer und was Christus war und was er für uns tat. Wir haben eine kostenlose Broschüre über Jesus Christus, ein großes Geheimnis, dass sich diese Menschen aber anhören und durchlesen sollten. Anhören in Bezug auf gewisse Predigten, die ich da auch hierüber gegeben habe. Die haben keine Ahnung, wer Christus eigentlich war und wer Christus heute eigentlich ist. Und dass Christus einer ist, der uns richten wird für das, was wir tun. Nein, keiner kann sich selbst auslösen. Keiner kann zu Gott kommen und sagen, ich gebe jetzt mein Reichtum her als ein Sühnegeld für meine Sünden. Vers 9, denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich, damit er immer weiterlebe und die Grube nicht sehe. Die Idee ist also hier, ich gebe jetzt mein Lösegeld, dass ich also immer weiterleben kann, dass ich also ewiges Leben haben kann. Nein, ewiges Leben können wir nur durch Jesus Christus erlangen. Nein, er wird sehen, Vers 11, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut anderen lassen, Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung für und für, und doch hatten sie große Ehre auf Erden. Ja, natürlich, gewisse Zeit lang hatten sie große Ehre, aber es ist alles vergänglich. Und es wird nicht bleiben. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, heißt es hier, sondern muss davon wie das Vieh. Dies ist der Weg derer, die so voll Torheit sind. und das Ende aller, denen ihr Gerede so wohl gefällt. Oh, ja, da gibt es so viele, auch gerade Politiker heute, die da so einen Senf von sich geben und meinen, oh, das sind so großartige Worte, die sie da von sich geben und die sind so stolz auf ihre Reden. Absoluter Unfug in den meisten Fällen, was da so geplappert wird. Das ist der Weg derer, die so voll Torheit sind, sagt Gott hier, und das Ende aller, denen ihr Gerede so wohl gefällt. Auch diejenigen, die zum Beispiel an die Evolutionslehre glauben und die ablehnen, dass es überhaupt Gott gibt und dass Gott die Erde erschaffen hat und den Menschen erschaffen hat. Toren in Gottes Augen. Sie liegen bei den Toten wie Schafe, Vers 15, der Tod weidet sie, aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen. Hier wird wieder klar und deutlich gesagt, dass im Gottesreich, im Reich Gottes, wenn Gott die Herrschaft hier auf Erden errichtet, die Heiligen unter Christus auf Erden herrschen werden. Und ihr Trotz muss vergehen, Vers 15, bei den Toten müssen sie bleiben, Vers 16, aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Selah, denk mal darüber nach. Es ist Gott, der einem hilft. Auf Menschenhilfe soll man sich nicht verlassen. Lass es dich nicht anfechten, Vers 17, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, oder sagen wir mal, wenn es religiöse Organisationen gibt, die da so zunehmen an Mitgliedschaft. Ach, das muss ja die richtige Organisation sein, denn die sind ja großartig hier vertreten. Nein, nein, Gottes Kirche ist eine kleine Herde, wie wir ja lesen. Vers 18, denn es wird nichts, oder er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen, und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. Er freut sich wohl dieses guten Lebens, man preist dich, wenn es dir gut geht, aber doch fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmer mehr, bis zu dem Zeitpunkt, wenn Gott sie auferweckt. Aber in diesen Fällen wird es nicht die erste Auferstehung sein. Ein Mensch, sagt er noch einmal, in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. Daran müssen wir immer denken. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir daran uns erinnern, dass das Wenige, das ein Gerechter hat, der gerecht ist und bleibt, wichtiger ist, weitaus wichtiger ist und mehr zählt bei Gott, als die Mengen des Reichtums, die sich ein Ungerechter durch ungerechte Maßnahmen anhäuft. Ein kurzes Wort zur Bestechung. In 2. Chronik, Kapitel 19, daran musste ich gestern denken, als ich mir die Rede des FBI-Chefs angehört habe, der klar und deutlich gezeigt hat, wie kriminell Hillary Clinton gehandelt hat. Denn es war ja keine Intention erforderlich, es war ja nur grobe Nachlässigkeit und Fahrlässigkeit erforderlich, die ganz und klar und deutlich bestand. Und er dann aber gesagt hat, aber wir werden trotzdem hier keine Maßnahmen gegen sie ergreifen. Und ich sitze hier und ich sage dir, wie kann das denn sein? Wie soll das denn laufen? Und natürlich die meisten Zeitungen auch hier, die ehrlich sind, haben klar und deutlich gesagt, die Regeln, das Gesetz wurde umgeschrieben vom FBI und nicht nur vom FBI. Da war mehr dahinter. Wenn Sie das verfolgt haben, dann wissen Sie ja, was da alles mitgespielt hat, dass da so ein geheimes Treffen stattfand zwischen Bill Clinton und dem Chef der Rechtsabteilung, Defense Department. Und dann will angeblich niemand etwas davon gewusst haben, was die Vorstellung dann war des FBI, was es dann verkündigt wurde. Aber ein Treffen war bereits schon ausgemacht worden zwischen Hillary Clinton und Barack Obama, Präsident Obama, dass die zusammen nach North Carolina fliegen würden. Da würde dann North Carolina für sie dann Kampagne machen, bevor noch die Entscheidung des FBI verkündigt wurde. Und dann wurde auch von Hillary Clinton gesagt, ja, wenn sie Präsident wird, die Loretta Lynch, also diejenige, die da jetzt zuständig ist für die Rechtsabteilung, das Defense Department, oder vielmehr Legal Department, die würde dann weiter in der Position bleiben. Donald Trump kam gleich daher und gesagt, ja, das hört sich aber sehr nach Bestechung an. Hört sich für mich auch sehr nach Bestechung an. Schauen wir, was Gott dazu sagt. 2. Chronik 19 und Vers 7. 2. Chronik 19 und Vers 7. Darum lasst die Frucht des Herrn bei euch sein, haltet und tut das Recht, denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, weder Ansehen der Person noch Annehmen von Geschenken. Ansehen der Person, ganz klar und deutlich, irgendjemand anderes als Hillary Clinton wäre jetzt angeklagt worden. Das ist total klar und deutlich. Und auch das Annehmen von Geschenken. Das kann ja auch Vergünstigungen sein. Das muss nicht unbedingt jetzt Geld sein. Das ist die korrupte Praxis, die in der Politik herrscht. Davon dürfen wir als Christen nichts, aber auch gar nichts mit zu tun haben. Nun, was ist die richtige Einstellung eines Christen im Hinblick auf Reichtum, Geld? Schauen wir uns 1. Timotheus 6 an. 1. Timotheus 6. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass dies möglicherweise die dritte und letzte Predigt dieser Serie sein würde. Nur nachdem ich weiter mich vorbereitet habe, kann ich Ihnen schon gleich sagen, das wird nicht geschehen. Es wird noch wenigstens eine vierte Predigt kommen müssen, weil ich noch viele Dinge mit Ihnen besprechen werde im Hinblick auf diese Fragen des Reichtums und des Geldes. Aber hier zunächst einmal, was ist die richtige Einstellung eines Christen im Hinblick auf Geld, Besitz, Reichtum, Macht? 1. Timotheus 6 und lesen wir Vers 17. Den Reichen in dieser Welt, und er richtet sich hier jetzt hauptsächlich an Menschen in der Kirche, gebiete, sagt nämlich jetzt Paulus zu Timotheus. Nun, der Timotheus könnte niemandem irgendetwas gebieten, der nicht in der Kirche ist. Die würden ja gar nicht darauf achten. Hoffentlich achten die, die in der Kirche sind, darauf, sagt Paulus hier. Den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum. Denn der hat Flügel, nicht wahr? Also der ist heute hier und morgen fliegt er davon, wie ein Vogel davon fliegt. Also nicht irgendwo sich jetzt auf diesen Reichtum verlassen, weil er ein unsicherer, nicht bleibender Reichtum ist, sondern sie sollen auf Gott hoffen, sich auf Gott verlassen, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Was sollen jetzt die Reichen mit ihrem Reichtum anfangen? Dass sie Gutes tun. Dass sie reich werden an guten Werken. Dass sie gerne geben. Dass sie behilflich seien. Lesen wir Vers 19. Sich selbst einen Schatz sammeln, aber im Himmel, als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Also hier wird eine gewisse Warnung ausgesprochen. Paulus sagt also, wenn die Reichen, die jetzt in der Kirche sind, jetzt auf den unsicheren Reichtum weiterhin hoffen, ihr Vertrauen auf diesen Reichtum setzen und den sich da irgendwie mal so beiseite schaffen, dann schaffen sie sich keine Schätze im Himmel. Und dann kann es sein, dass dieser Reichtum, der eigentlich ein Segen sein sollte, zu einem Fluch wird und einen sogar davon abhält, das ewige Leben zu erlangen. Ich habe eine sehr schreckliche Erfahrung gemacht mit einem Freund, als ich damals zur Kirche kam. War ich noch sehr jung oder jünger als heute. Und dieser Freund war allerdings schon etwas älter. Also wir haben uns dann da kennengelernt am Fest. Und er war da ohne Arbeit. Aber seine Frau, die hatte so Friseurläden. Und so hat mehr oder weniger die Frau ihn da so unterstützt. Aber das hat ihm natürlich nicht so gepasst. Und als ich ihn dann das nächste Mal wieder sah, da hatte er eine Arbeit gefunden und die wurde sehr groß und stark bezahlt. Und dann sah ich ihn mit einem neuen Auto jedes Mal, wenn ich ihn sah. Dann erzählte er mir, hat sich jetzt Rennpferde gekauft. Und dann ging es so weit, dass er diese Rennpferde ja doch verpflegen musste. So konnte er dann am Sabbat nicht mehr in die Versammlung kommen und. Und dann die schrecklichste aller Nachrichten, dann hatte er einen Autounfall und ist bei diesem Autounfall ums Leben gekommen. Seine Frau, sein Sohn, seine Eltern, die waren alle im Auto, die hatten so gut wie keinerlei Verletzung davon getragen. Das sind ernstzunehmende Warnungen. Wenn man Gott bei all dem vergisst, wenn man auf einmal das Materielle, den Reichtum an die erste Stelle setzt und wenn sich dann Gott abwendet von jemandem, dann können solche schrecklichen Dinge geschehen. Es gibt eine sehr interessante Stelle in Sprüche, Kapitel 30, die Verse 7 bis 9. Und die möchte ich Ihnen hier einmal aus der Patloch-Bibel vorlesen, weil die das sehr schön poetisch dargestellt haben in dieser Stelle. Sprüche 30 und Vers 7. Da heißt es, ein Doppeltes erflehe ich von dir, versage es mir nicht in meinem Leben. Der Falschheit Lügenwort halt fern von mir. Auch Armut oder Reichtum sollst du mir nicht geben. Schenk nur an Brot, so viel mir Not, damit ich, reich gesättigt, nicht zum Leugner werde. Und wer ist denn der Herr im Herzen, sage, damit ich in der Armut nicht zum Diebe werde und meines Gottes Namen anzugreifen wage. Also schauen Sie, es sind hier zwei Warnungen ausgesprochen. Der Reichtum kann dazu führen, dass man Gott verleugnet, dass man Gott vergisst. Die Armut kann dazu führen, dass man auch Gott verleugnet, indem dass man jetzt zum Dieb wird und von anderen nimmt, was die haben, weil man ja selbst nicht genug hat. Also es ist schon wichtig, die richtige Perspektive zu haben. Und diese Perspektive könnte man auch mit Genügsamkeit beschreiben. Sich genügen lassen an dem, was man hat, was Gott einem gibt. Nun, Christus kam, wie wir in der letzten Predigt gesehen haben, damit wir volle Genüge haben. Und Paulus hat auch darum gebetet, dass wir volle Genüge haben sollen, um eben anderen auch helfen zu können. Aber es geht um die innere Motivation, die innere Einstellung. Und die wird immer und immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie zum Beispiel in Philipper Kapitel 4. Lesen wir Philipper Kapitel 4. Und lesen wir angefangen in Vers 11. Philipper Kapitel 4 und Vers 11. Da sagte Paulus, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Haben wir das gelernt? Haben Sie das gelernt? Lernen Sie das, wie auch immer Ihre Situation aussehen mag. Dankbar zu sein für das, was Sie haben, nicht für das, was Sie nicht haben, das jetzt begehren und sich darüber beklagen, ach, der hat mehr als ich. Warum kommt das? Wieso kommt das, dass der so gesegnet wird und ich nicht? Nein, Paulus sagt, Gott weiß, was er tut. Und wir müssen die Motivation, die Einstellung erlangen, uns genügen zu lassen an dem, was wir haben. Interessant ist, wenn ich das hier lese, was der Paulus sagt, dass ich das auch sehr gut auf mich selbst anwenden kann. Denn er sagt in Vers 12, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides. Satt zu sein und zu hungern. Beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Paulus hatte manchmal sehr gute Tage und manchmal ging es ihm nicht so gut. Nun, ich kann von meinem eigenen Leben aus eigentlich nicht sagen, wenn ich ehrlich bin, dass ich irgendwie immer mal hin und wieder gehungert habe, weil ich kein Geld hatte für Essen. Also das ist eigentlich, Gott sei Dank, bei mir nicht geschehen. Aber es war schon so, dass ich durchaus Überfluss hatte, als ich damals auch noch in Deutschland als Anwalt tätig war. Und dann hier hin und wieder eben keinen Überfluss hatte, als wie ich Ihnen das schon mal ein paar Mal erklärt habe, als der aus der damaligen Organisation herausgehen mussten, weil eben da Schindluder getrieben wurde mit den wahren Doktrinen. Und wir mussten dann sehr klein anfangen. Und ich musste dann, wie ich sagte, von meinem eigenen Ersparten, was ich hatte, monatlich hinzulegen, um überhaupt durchkommen zu können. Also mir war das schon alles vertraut. Aber schauen Sie, haben wir es bereut? Habe ich es bereut, dass ich aus dieser doch reicheren Organisation heraus bin und bei einer zunächst einmal sehr kleineren und nicht so reichen Organisation dann begonnen habe, die nach wie vor nicht reich ist. Keine Sekunde habe ich das bereut, weil ich wusste, das war Gottes Wille. Es gab für uns, meine Frau und mich, überhaupt gar keine Diskussion hierüber, keinerlei Fragwürdigkeit, da länger zu bleiben, in dem Babylon der Sünde sich weiter verstricken zu lassen. Keineswegs. Aber Paulus ist auch durch diese Dinge gegangen und musste durch diese Dinge gehen. Und jeder wahre Christ wird hin und wieder durch diese Dinge gehen müssen. Denn Gott will sehen, wo unsere Prioritäten sind. Und so sagt er hier, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus ist derjenige, der uns mächtig macht, der uns hilft, weiter zu gehen in dem, was wir tun. Lesen wir weiter in Vers 14. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Es ging aber jetzt darum, dass Paulus gesagt hatte, hier sind jetzt Probleme, die müssen behoben werden. Und wie gesagt, die Mitglieder haben da auf sehr gute Weise reagiert. Nun schauen wir uns 1. Timotheus Kapitel 6 an. 1. Timotheus Kapitel 6. Ich will Ihnen auch Folgendes sagen, um das deutlich zu machen. Es gibt gewisse Kirchenorganisationen, die immer und immer wieder ihre Mitglieder auffordern, ihnen Geld zu schicken, weil sie brauchen ja Geld. Und dann werden die merkwürdigsten Dinge vorgebracht, dass sogar, sagen wir mal, da jetzt Darlehen aufgenommen werden sollen oder was weiß ich, um dann Geld zu erhalten, um dies dann der Kirche zu schicken. So etwas werden Sie von mir, von unserer Organisation niemals hören. Wenn wir in einer Situation sein sollten, wo wir wirklich bedürftig sind, dann werden wir Ihnen das sagen, aber nicht, dass Sie etwas geben, was Sie nicht haben. Die Idee, dass Sie sich ein Darlehen nehmen, um dann der Kirche etwas geben zu können, ist total verkehrt. Darauf werde ich noch eingehen. aber sie werden normalerweise dies von mir nicht hören. Manche Leute, die schreiben mir sogar und sagen, ja, wir finden ja irgendwo gar keine Adressen bei Ihnen, wir möchten gerne Ihnen Spenden schicken und es wird in Ihrem, bei Ihrer Webseite gar nicht angegeben. Nein, wird es auch nicht. Wenn Sie Spenden schicken wollen, dann schreiben Sie uns. Wir werden Ihnen dann schon sagen, wo Sie die Spenden hinschicken sollen. Aber wir machen da kein großartiges Trara daraus, dass wir sagen, okay, und hier, da ist jetzt eine Adresse und da ist jetzt ein Bankkonto und da können Sie jetzt Ihre Spenden hinschicken. Nein, es muss von Ihnen aus kommen. Und es muss auch ein Wille da sein, es zu tun. Wir lesen in 1. Timotheus, wie ich sagte, nein, wir lesen jetzt in 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 6 bis 8. 1. Timotheus, Kapitel 6 und Vers 6. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Das gilt auch für die Kirche. Wir lassen uns genügen mit dem, was Gott uns gibt. Denn was hatte Paulus gerade gesagt in Vers 5? Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Nein, Frömmigkeit ist kein Gewerbe. Wir lassen uns genügen an dem, was von Gott kommt. Nun, wenn Gott jemanden inspirieren will, uns Spenden zu schicken, dann wird Gott das tun. Und wir nehmen sie dankbar entgegen, aber sie werden von uns nicht hören, dass wir jetzt hier über Internet ihnen sagen, sie müssen uns jetzt Spenden schicken, keineswegs. Und was ich eben gesagt habe, wenn ich sage, wenn die Kirche Geld bräuchte, werde ich das auch nicht über Internet bekannt geben, sondern nur unseren Mitgliedern. Aber zum Glück ist das nicht der Fall. Nein, Frömmigkeit ist kein Gewerbe, aber er sagt, Frömmigkeit ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum werden wir auch nichts herausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und dann hatten wir ja schon die weitere Stelle gelesen in der vergangenen Predigt, wie reich werden wollen, die fallen in vielerlei schändliche Versuchungen. Lassen wir uns genügen an dem, was wir haben. Sind wir dankbar dafür, dass wir haben, was wir haben? Oder wollen wir immer mehr haben? Das haben, was der andere hat. Und dann möglicherweise den auch noch beneiden dafür und falsche Gedanken, falsche Motivation in unserem Leben entwickeln. Hebräer Kapitel 13 und Vers 5. Hebräer 13 und Vers 5. Seid nicht geldgierig, diese Liebe zum Geld, diese Gier. Und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen. Ich will nicht von dir weichen. Warum meint man, man müsse laufend die Mitgliedschaft und die anderen, die so zuhören mögen, die Schriften erhalten, bombardieren mit dem Verlangen, Geld zu erhalten? Gott ist doch derjenige, der einem das gibt, was wir brauchen. Gott wird uns nicht verlassen. Jesus Christus hat gesagt, die Kirche Gottes, die wahre Kirche Gottes, die Pforten der Hölle werden gegen sie nicht bestehen. Mit anderen Worten, sie wird nicht untergehen, sie wird immer bestehen bleiben, bis zur Wiederkunft Christi und natürlich auch noch danach. Denn diejenigen, die in der wahren Kirche Gottes sind, werden ja dann verwandelt werden zu Geistwesen und werden unter Jesus Christus in der Gottfamilie herrschen. Auf Erden, um anderen zu zeigen auch, wie sie ein solches Leben führen können, das wir in Gottes Kirche bereits jetzt schon führen sollten. Einige fragen mich, ja, können Sie denn hundertprozentig sicher sein, dass Sie die Wahrheit lehren? Und dann wird mir so ein Video geschickt, wo dann jemand da herumfaselt und sagt, ja, der Sabbat sei abgeschafft und die heiligen Festtage seien abgeschafft und es gibt kein Zehntengesetz mehr und es unreines Fleisch sowieso schon mal nicht, das kann man ohne weiteres jetzt essen. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, wir sind hundertprozentig sicher. Ich meinte jetzt nicht in aller, jeder möglicher Fasson. Ich meinte natürlich jetzt im Hinblick auf das, den Sabbat, die Festtage, Zehntengesetz, das sich entfernen, fernhalten von unreinem Fleisch und so weiter und so fort. Das sind absolut total klare, fundamentale Doktrinen. Und wer das nicht einsieht, kann nicht, wird nicht ein wahres Mitglied der wahren Kirche Gottes werden können. Das ist unmöglich. Denn Gott wird den Heiligen Geist nur denen geben, die ihm gehorchen. Die ihm bereits schon vor der richtigen Taufe gehorchen. Wenn ich jetzt von richtiger Taufe spreche, wir hatten eine Broschüre veröffentlicht und haben die veröffentlicht, eine kostenlose Broschüre über die Taufe. Nun, einige, die hören mich vielleicht von der Taufe sprechen und dann meinen sie, sie müssten dazu irgendeinem x-beliebigen, selbsternannten Prediger hin und sich da taufen lassen oder vielleicht noch nicht mal einen Prediger, sondern irgendeinem Laienmitglied und das sei dann eine Taufe in Gottes Augen, die gültig ist. Keineswegs, so etwas ist nicht gültig. So etwas ist absolut, total eine Zeitvergeudung. Sie sollten sich darüber informieren, wer heute von Gott dazu beauftragt ist, eine gültige Taufe vornehmen zu können. Sie werden überrascht sein vielleicht, wenn Sie die Anforderungen in der Bibel hierüber lesen. Lesen wir Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13 und Vers 5. Hebräer 13 und Vers 5. Das hatten wir schon gelesen. Lesen wir es noch einmal. Seid nicht geldgierig, lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn es ist Gott, der einem hilft. Wir müssen diese Einstellung entwickeln in unserem Leben. Und es ist nicht immer leicht. Vor allen Dingen, wenn man scheinbar Probleme hat, wenn man scheinbar irgendwie meint, man hat nicht genug. Gott weiß doch, wie es in unserem Leben aussieht. Meinen Sie, Gott würde Ihnen bewusst nicht genug geben, damit Sie verzweifeln? Nein, Gott wird einen Weg finden und schaffen und Ihnen zeigen, wenn da Bedürfnis vorhanden ist, dass dieses Bedürfnis gestillt werden kann. In Prediger Kapitel 2 lesen wir mehr über den vergänglichen, fragwürdigen Reichtum, vor allen Dingen, wenn man sich diesen Reichtum zum Ziel der Priorität seines Lebens macht. Prediger Kapitel 2, denn hier lesen wir von König Salomo, der reichste Mann in der damals bekannten Welt war. Aber schauen Sie, zu welchen Ergebnissen er gekommen ist. Prediger Kapitel 2 und in Vers 4. Ich tat große Dinge. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Vers 6. Ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald, der grünenden Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Hause geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Vers 8. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge. Ja, eine große Problematik hat sich da ergeben, weil er eben das getan hat. Und ich war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Und auch da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen. Und verwehrte meinem Herzen keine Freude, so dass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Vers 11. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel. Es war ein Haschen nach Wind. Kein Gewinn unter der Sonne. Kein bleibender Gewinn. Das waren falsche Prioritäten. Die hatten keinerlei Bedeutung im geistlichen Sinne. Nicht, dass das unbedingt jetzt falsch gewesen wäre, denn Gott hatte ihm ja auch versprochen, dass er ihn reich machen würde, aber Salomo hat erkannt, darauf kommt es eigentlich nicht an. Und das ist eben die Gefahr. Vers 17, da schreibt er weiter. Darum verdroß es mich zu leben, denn schauen Sie, auf einmal wurde seine Motivation dahingehend klargestellt, dass er sich da auf diese Dinge verlassen hatte und er erkannte, das bringt aber nichts. Und dann heißt es, es verdroß mich zu leben. Es war mir zuwider, was unter der Sonne geschah. Das alles eitel ist, Haschen nach Wind. Und mich verdroß alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Und interessanterweise ließ er es einem sehr unqualifizierten Sohn, wie wir ja alle wissen, der sehr viel Schaden angerichtet hat, dann in dem späteren Leben. Und dann sagt er hier in Vers 19, denn wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird und soll doch herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschafft habe unter der Sonne, das ist auch eitel. Da wandte ich mich dahin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ. An allem, um das ich mich mühte unter der Sonne, denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit, Verstand und Geschicklichkeit mühsam getan hat, es einem anderen zum Erbteil überlassen, der sich nicht darum gemüht hat und der es höchstwahrscheinlich dann auch verplempern wird und verschleudern wird, wie das vielfach der Fall ist, das ist auch eitel und ein großes Unglück. Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Mühe und dem Streben, seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne. Alle seine Tage sind voller Schmerzen. Und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet, das ist auch eitel. Jemand, der sein ganzes Leben darauf ausrichtet, anzusammeln, Reichtümer zu gewinnen, macht sich große Mühe, große Sorgen. Ist eitel, Haschen nach Wind, bringt nichts. Das ist nicht die Priorität. Der Mensch lebt nicht davon, dass er viele Güter hat, sagt Christus. Ist nun nicht besser, Vers 24, für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei bei seinen Mühen? Schauen Sie, das Wenige, das der Gerechte hat, ist besser als das Große, der große Reichtum der Gesetzlosen, der Ungerechten, der Gottlosen. Doch das sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Was kommt von Gottes Hand? Nun, dass er guten Mutes ist, wenn er essen und trinken kann. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Vers 25. Denn dem Menschen, der ihm gefällt, dem gibt er Weisheit, Verstand und Freude. Mit dem, was er tut. Und so müssen wir auch in unserem Leben Weisheit, Verstand und Freude haben. Und Gott gibt einem diese Weisheit, diesen Verstand, diese Freude, wenn wir ihm wohlgefällig leben. Nun, sind Sie ein Mensch, der immer in Depression ist, sagen wir mal, der also absolut keinerlei Freude hat an seinem Leben, keinerlei Freude hat darüber, dass Gott einem die Wahrheit gezeigt hat, dass Gott einem jetzt zur Wahrheit geführt hat, dass Gott einem dieses unglaubliche Potenzial eröffnet hat, was uns geschehen wird, wenn wir sterben oder wenn Christus zurückkommt, wir werden verwandelt werden. Freut uns dies oder sind wir laufend unglücklich, sind wir laufend unzufrieden, sind wir laufend Menschen, die murren über unser Geschick und so weiter und so fort. Nun, wenn das der Fall ist, dann hat Gott einem uns die Freude nicht gegeben oder wir haben sie nicht angenommen und das bedeutet, wir leben nicht in Gott wohlgefälliger Weise. Noch einmal. Denn dem Menschen, der ihm gefällt, dem gibt er Weisheit, Verstand und Freude. Aber dem Sünder, dem gibt er Mühe, dass er sammle und häufe und es doch dem geben werde, der Gott gefällt. Und auch das ist eitel und Haschen nach Wind. Was ist eitel? Nun, dass der Sünder hier seine Reichtümer anhäuft und kann sie doch nicht mitnehmen, wenn er stirbt. Das sind sehr wichtige Prinzipien, die hier zum Ausdruck kommen. Nun, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass Gott jetzt den Reichtum verurteilt. Das hatten wir ja bereits gesehen. Abraham war sehr reich und er war von Gott gesegnet worden und deshalb war er sehr reich. Salomo war sehr reich und Gott hatte ihm den Reichtum gegeben, nur hat der Abraham es auf richtige Weise verwendet und der Salomo auf falsche Weise. David war sehr reich, als er starb, das wissen wir alle. Und David ist ein Mann nach Gottes Herzen gewesen, der wird im Reich Gottes sein. Also der Reichtum an sich ist nicht in irgendeiner Form etwas, was Gott verabscheut, was er verurteilt, wo er einem Christen sagt, ja, also du darfst niemals reich werden. Nein, wenn Gott einem Reichtum gibt, aber es muss von Gott kommen, dann sollten wir das in sehr dankbarer Weise entgegennehmen. Aber einige sagen, ja, aber Christus hat ja gewarnt. Er hat gesagt, nee, also ein Reicher, der kann ja nicht in den Himmel kommen. Da haben sie recht. Ein Reicher kann nicht in den Himmel kommen. Aber wissen Sie, ein Nichtreicher kann auch nicht in den Himmel kommen. Weil nämlich keiner in den Himmel kommt, wenn er stirbt. Aber die Frage ist, kann ein Reicher ins Reich Gottes kommen? Und dann sagen einige, ja, nein, der kann auch nicht ins Reich Gottes kommen. Ja, da liegen sie verkehrt. Schauen wir uns dies einmal an. Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19. Und lesen wir angefangen in Vers 16. Und wenn Ihnen auch das nicht klar ist, dass Sie, wenn Sie sterben, nicht in den Himmel kommen, wenn Ihnen auch das nicht klar ist, dass Sie keine unsterbliche Seele haben, dann lesen Sie unsere kostenlose Broschüre über das Buch der Offenbarung, wo dies alles deutlich erklärt wird. Ich bekomme nach wie vor Zuschriften, wo Leute fragen, ja, aber wie sieht das denn mit dem Henoch aus? Und wie sieht das mit dem Elia aus? Und die sind doch gen Himmel gefahren, die sind doch im Himmel. Nun, wenn sie im Himmel sind, hat Christus gelogen. Warum? Weil Christus dem Nikodemus gesagt hat, im Johannesevangelium, niemand fährt gen Himmel, niemand ist gen Himmel gefahren. Mit anderen Worten, auch Henoch nicht und auch Elia nicht. Und damit gibt es auch keine heimliche Entrückung, wo die Menschen dann in den Himmel transportiert werden. Nein. Unsere Broschüre in der über das Buch der Offenbarung erklärt ihnen, was mit Henoch und Elia geschah und anderen. Dass die keineswegs gen Himmel gefahren sind und dass sie keineswegs heute noch leben. Einige sagen ja, die schwirren da irgendwo so im Universum herum. Das sind so die zwei Zeugen. Absoluter Unfug. Ich meine, manchmal bin ich also erstaunt über den Unsinn, der so verzapft wird und der dann auch natürlich über dem Internet so kursiert. Ich hoffe nur, dass Sie da in keinster Weise da irgendwelchen Anteil dran nehmen. Einige, die sprechen jetzt davon Aliens und von Außerirdischen und die sollen irgendwo kommen und dann auf anderen Planeten leben. Mir schwirrt manchmal der Kopf, wenn ich solchen Unfug mir anhören muss, von Leuten, die es ja eigentlich doch weitaus besser wissen sollten. Von der flachen Erde und dem Quatsch würde ich schon erst gar nicht sprechen. Aber hier schauen wir uns nun einmal Matthäus Kapitel 19 an. Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 16. Und auch da wiederum, wenn Sie da mehr darüber wissen wollen, über diese Stelle, wir haben eine weitere kostenlose Broschüre veröffentlicht über das Evangelium vom Reich Gottes, wo auch diese Stelle hier näher beschrieben wird. In Matthäus Kapitel 19 und Vers 16, und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Der hatte etwas verstanden. Sicherlich, das ewige Leben ist aus Gnade uns gegeben, wird uns aus Gnade gegeben. Aber schauen Sie, wir müssen schon etwas tun, wir müssen schon etwas Gutes tun, denn Gott wird einem nicht aus Gnade ewiges Leben geben, wenn wir aufgrund unserer Lebensweise ihm zeigen, dass wir uns total abgelehnt und abgewendet haben von Gott, dass wir den Weg ablehnen, dass wir weiterhin böse Werke tun wollen, weil wir halt einmal gerettet sind, ewig gerettet sind, wie diese falsche Idee es besagt. Nein, nein, nein. Der hatte schon erkannt, er muss schon was tun, um sich als würdig zu erweisen. Was sagt Christus? Betet alle Zeit und wartet, dass ihr würdig werdet, allem dem, was da jetzt geschehen wird, in der großen Trübsal zu entgehen und vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden, wenn er kommt. Also was soll ich Gutes tun? Fragt er hier. Nun, Vers 17, er sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Eine sehr interessante Entgegnung. Zweierlei kann hier erkannt werden. Zunächst einmal, Christus sagt, verstehst du, dass Gott gut ist? Also mit anderen Worten, es ist Gott, der einem jetzt sagen muss, was man tun soll, was man tun muss, was gut ist. Und er hat aber auch Folgendes gesagt, verstehst du, dass ich jetzt hier mit Gottes Autorität spreche, weil ich nämlich Gott im Fleisch bin. Ich bin der Immanuel. Ich bin derjenige, der immer schon als Gott existiert hat, der jetzt natürlich zu einem Menschen wurde, total und vollständig, aber ich bin nach wie vor die gleiche Persönlichkeit. Verstehst du, wer ich bin? Und verstehst du, wenn ich dir jetzt sage, was du tun musst, dass dies von Gott kommt? Verstehst du? Weißt du, was sagst du zu mir, dass ich gut bin? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, zum ewigen Leben, so halte die Gebote. Aha! Gott sagt uns, Gott sagt ihnen, halten Sie die Gebote, halten Sie die 10 Gebote. Denn auch dieser junge, reiche Fürst hier, der fragt, welche? Vers 18. Welche? Viele Menschen heute fragen, welche, wenn überhaupt. Die meisten sagen, ja, Christus kam, das Gesetz abzuschaffen, ist für uns gar nicht mehr verbindlich, wir können tun und lassen, was wir wollen, keiner hat mir etwas zu sagen. Gott, der Einzige, der gut ist, sagt ihnen, wenn sie ins ewige Leben eingehen wollen, dann halten sie besser mal die 10 Gebote, inklusive den Sabbat, inklusive die heiligen Festtage, die ebenfalls Sabbate sind. Wissen Sie, dass Sie nicht ins ewige Leben eingehen, und ich sage das jetzt ganz dogmatisch und klar, wenn Sie sich weigern, den Sabbat zu halten. Das ist überhaupt keine Diskussionsgrundlage hier. Halten Sie die Gebote. Er fragt, welche? Christus sagt klar und deutlich jetzt, welche Gebote es sind, und er zählt einige der 10 Gebote auf. Auch er zählt die Gebote auf, wie wir das in der nächsten Sendung noch deutlicher sehen werden, wiederum, ich habe dann oft darüber gesprochen, die sich mit der Liebe zum Nächsten befassen. Er spricht nicht von den ersten 4 Geboten her, die sich mit der Liebe zu Gott befassen. Der Sabbat war keine Diskussion. Der junge Mann hier, der hatte natürlich den Sabbat gehalten. Das war gar keine Frage. Aber ein Problem lag hier so ein bisschen mit den anderen 6 der 10 Gebote. Und er sagt hier, nachdem der junge Mann gefragt hat, welche, dann sagt er, oh, du sollst nicht töten, 1 der 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, 1 der 10 Gebote. Und Christus kam ja, um das Gesetz herrlich und groß zu machen. Und er sagte, ja, töten ist nicht nur das buchstäbliche Ermorden. Es ist auch bereits schon der Hass. Wenn Sie jemanden hassen, dann sind Sie schon des Totschlags, des Mordes schuldig. Du sollst nicht Ehe brechen. Nun, okay, das ist nicht nur unbedingt jetzt die physische Handlung des Ehebruchs. Nun, das ist ganz besonders schlecht. Es ist auch bereits schon die Motivation. Wenn Sie eine andere Frau ansehen, ihre zu begehren, eine Frau, die verheiratet ist, oder sie sind verheiratet, sagen wir mal, dann haben sie bereits schon Ehebruch begangen in ihrem Herzen. Nun, und Ehebruch beinhaltet auch Unzucht, das Zusammenleben ohne verheiratet zu sein. Das ist genauso schlecht, genauso falsch, genauso eine Übertretung des Gesetzes. Wenn Sie in solchen Kategorien sind, wird es höchste Zeit, damit aufzuhören, das abzuschaffen, aus der Sünde herauszukommen. Denn Sie leben in Sünde. Und Paulus sagt uns auch, wir sollen jeden Anschein der Sünde vermeiden. Man mag vielleicht, wenn man zusammenlebt, vielleicht sogar, sagen wir mal, Abstinenzler sein, aber das ist auch keine Lösung, denn irgendwann kommt es auch dazu, dass die Versuchung überhand nehmen wird. Deswegen soll man auch nicht als Unverheiratete alleine zusammen irgendwo sein, im privaten Bereich. Das ist nicht gut. Das ist von der Kirche nicht gestattet. Und er sagt hier, was diese Gebote sind. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Denken wir an die Bitte, mach mich nicht arm, sodass ich nicht deinen Namen angreife, indem dass ich stehle, indem dass ich zu einem Dieb werde. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Es geht nicht nur um falsche Zeugnisaussage vor Gericht und gerade hier auch in Amerika wiederum, um nochmal auf diesen E-Mail-Skandal einzugehen, da haben ja die Leute gelogen vor dem Kongress. Bill Clinton hat ja seine Anwaltslizenz für 5 Jahre suspendiert bekommen, weil er ja absolut vor dem Kongress unter Eid gelogen hat. Das sind so unsere Führer, die uns leiten. Unglaublich. Unglaublich. Nein, das Falschzeugnis geben bezieht sich auch auf unseren Kontakt mit anderen Menschen. Man soll die nicht anlügen, man soll denen nicht etwas sagen, was falsch ist. Man soll ehrlich sein, auch im Geschäftsleben. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eine Zusammenfassung. Man liebt den Nächsten wie sich selbst, wenn man die letzten 6 der 10 Gebote hält und natürlich dann auch die Rechtsvorschriften und die Satzungen, die diese Gebote näher erklären. Und Christus kam nicht nur den Buchstaben des Gesetzes uns zu verkünden, sondern eben auch den geistlichen Inhalt, die geistliche Motivation, was dahinter steckt. Das ist erforderlich, damit man das ewige Leben ererben kann. Man verdient es sich nicht, man kann nichts tun, um es zu erben. Gott bietet es uns an aus Gnade, wie er uns Sündenvergebung anbietet aus Gnade, aber er will, dass wir dementsprechend dann auch leben, dass wir anerkennen, was Gott getan hat, was Christus getan hat. Da sprach der Jüngling zu ihm, Vers 20, das habe ich alles getan, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Er hatte es zumindest den Buchstaben nachgehalten. Offensichtlich hat er keinen umgebracht, offensichtlich hat er nicht Ehebruch begangen, offensichtlich hat er nicht gestohlen oder hat möglicherweise auch nicht irgendwo mal gelogen, hat Vater und Mutter geehrt, zumindest den Buchstaben nach. Was fehlt mir noch? Also offensichtlich war ihm klar, da ist irgendwo etwas noch im Busch, da muss ich noch was tun. Was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete ihm und andere Parallelstellen sagen, da sah Jesus ihn an und hatte ihn lieb. Also er hat das keineswegs bezweifelt, dass dieser Jüngling dies getan hatte. Er hatte ihn lieb. Und er antwortete ihm, willst du vollkommen sein? Wir sollen ja vollkommen werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen und so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Nun, das ist eine Vorschrift, die lediglich, eine Anweisung, die lediglich jetzt an diesen jungen Mann erging und wir werden gleich sehen, warum. Das bedeutet nicht, dass jeder heute als Christ alles das, was er hat, verkauft, um es den Armen zu geben. Darum ging es nicht. Aber Christus sah in diesem Falle, in diesem spezifischen Falle, dass dieser Jüngling die falsche Priorität gesetzt hatte. Denn er hatte ein Problem mit den ersten 4 der 10 Gebote. Schauen Sie, er hatte den Reichtum an die erste Stelle seines Lebens gesetzt. Er hatte den Reichtum über Gott gesetzt. Er hatte andere Götzen neben Gott gehabt. Und er sagt, folge mir nach. Und als der Jüngling das Wort hörte, Vers 22, da ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und diese Güter wurden ihm zu einem Gott, zu einem Götzen. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Nicht in den Himmel, sondern im Reich der Himmel, wie es heißen soll. Ein Reich, das vom Himmel aus regiert ist, das zurzeit natürlich im Himmel ist, weil nämlich Gott der Vater und Jesus Christus im Himmel sind, aber es wird auf die Erde gebracht werden, um dann hier über die Menschen zu herrschen. Und weiter sage ich euch, Vers 24, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Also hier zeigt er, Himmelreich und Reich Gottes ist das Gleiche, ist dasselbe. Und als dies seine Jünger hörten, da entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Wer kann das Heil erlangen? Mit anderen Worten, Himmelreich, Reich Gottes, Heil erlangen, ist alles dasselbe. Drei verschiedene Ausdrücke für dieselbe Sache. Und Jesus sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber, schauen Sie, bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott ist es eben auch möglich, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, dass ein Reicher das Heil erlangt. Wie es bei Gott möglich ist, dass andere, die nicht reich sind, ebenfalls ins Reich Gottes kommen. Auch das ist bei Menschen unmöglich. Sie können von sich aus nicht bestimmen, dass sie ins Reich Gottes kommen. Und ohne Gottes Hilfe werden sie es auch niemals schaffen. Ohne Gottes Hilfe werden sie niemals zu dem Punkt gelangen, wo sie aufhören zu sündigen. Und nur wenn Gottes Geist in ihnen ist, der ihnen nur aufgrund der richtigen Taufe gegeben werden kann, dann werden sie mehr und mehr vollkommener werden. Und wenn sie nach wie vor sündigen, wie wir das alle tun, auch wenn wir Gottes Geist erlangt haben, können wir dann zu Christus gehen, können Vergebung erlangen, sodass diese Sünde wieder abgewaschen werden kann aus unserem Leben. Von uns aus können wir gar nichts tun, wenn wir Gottes Hilfe nicht haben. Aber zunächst einmal sagt er hier, du folge mir nach. Wir hatten das ja gerade gelesen in Vers 21. Du folge mir nach. Nun, hin und wieder spricht Christus davon, dass alle die, die mir nachgefolgt sind, die werden im Reich Gottes dies und jenes dann tun. Aber wenn Christus direkt jemanden ansprach und ihm direkt sagte, du folge mir nach oder du folge mir, dann bedeutet das ohne Ausnahme, diese Menschen wurden in das Predigeramt hineinberufen. Die sollten zum Predigeramt berufen werden, die sollten als Prediger Christus nachfolgen. Dieser junge Mann hier hatte das Potenzial gehabt, in diesem Augenblick von Christus zum Predigeramt berufen zu werden und hat es abgelehnt. Schauen wir uns kurz einige Beispiele an dazu. In Matthäus Kapitel 4, Vers 19. Matthäus Kapitel 4 und in Vers 19. Er sprach zu ihnen, und es geht hier um Simon Petrus und seinen Bruder Andreas, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Eine Berufung hier ins Apostelamt sogar. Eine weitere Stelle in Matthäus 8, die Verse 21 und 22. Matthäus 8, die Verse 21 und 22. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Nun, der Vater war noch nicht tot. Dieser junge Mann hier, der lebte zusammen mit seinen Eltern scheinbar. Und er wollte jetzt warten, bis die Eltern gestorben waren, bis der Vater gestorben war. Und dann wollte er Christus nachfolgen. Aber Jesus spricht zu ihm in Vers 22, folge du mir oder folge mir nach. Lass die Toten ihre Toten begraben. In Antworten, die geistlich Toten, die ohnehin nicht Christus nachfolgen wollen, die würden sich schon dann hier um den Vater kümmern. Darum ging es. Gott würde uns auch nicht zu seinem Predigeramt berufen, sagen wir einmal, wenn es da Probleme gäbe, die jetzt rein praktisch gesehen es verhindern würden, dass das geschieht. Aber es geht hier darum, dass dieser Mann auch wiederum von Christus zum Predigeramt berufen wurde, aber scheinbar da Probleme sah, weil er andere Prioritäten setzte in seinem Leben. In der Parallelstelle in Lukas wird es ganz deutlich, dass es hier eine Berufung ins Predigeramt war. Denn in Lukas Kapitel 9, da lesen wir die Verse 59 und 60. Lukas Kapitel 9 und Vers 59. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Und er sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Die gleiche Situation, der war noch nicht tot, der wollte halt warten, bis der Vater gestorben war. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige oder predige das Reich Gottes. Schauen Sie, es war die Aufgabe dieses Predigers, wäre es gewesen, hätte es sein sollen, das Reich Gottes zu verkündigen. Aber er wollte scheinbar nicht, hatte Probleme damit, hatte Prioritäten gesetzt, die dem entgegenwirkten. Matthäus Kapitel 9 und Vers 9, eine weitere Stelle. Matthäus 9 und Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, da sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Derjenige, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Also hier wurde der Matthäus ins Predigeramt berufen, ins Apostelamt. Er wurde einer von den 12 Aposteln, wie wir wissen. Und dann noch in Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. Und lesen wir Vers 43. Am nächsten Tage wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus, ein weiterer der 12 Apostel, und sagt ihm, folge mir nach. Und dann auch noch in Kapitel 21, Johannes 21, und lesen wir Vers 19. Das sagt er aber zu Petrus, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, da spricht er zu ihm, folge mir nach. Nun, der Petrus war bereits schon ein Apostel, noch vor Erhalt des Heiligen Geistes wurde er so genannt, aber Christus sagt ihm, bleibe dabei, falle nicht ab, bleibe dabei. Und er wiederholt diese Aufforderung in Vers 22. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, es ging hier um Johannes, der Petrus, der sagte, ja, also ich muss wohl sterben, an den Märtyrertod sterben, was wird mit dem Johannes? Muss der auch den Märtyrertod sterben? Und Christus sagt, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, sogar, nicht, dass das der Fall sein würde, aber wenn das mein Wille ist, was geht's dich an? Was geht's dich an? Was geht dich es an, was ich mit jemand anderem vorhabe? Aber du, sagt er zu Petrus, du folge mir nach. Schauen Sie, wiederum die Aufforderung bei der Predigerschaft, bei dem Apostelamt zu bleiben. Es gibt da Hinweise in der Bibel, dass einige, nicht unbedingt von den Zwölfen, natürlich mit Ausnahme von Judas Iskariot, aber einige, die in hohen Predigerpositionen waren, abgefallen sind von der Wahrheit später. Und wir haben das auch natürlich in der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass viele Prediger abgefallen sind von der Wahrheit, weil sie aus welchen Gründen auch immer ihre Loyalität nicht gegenüber Gott hatten, sondern gegenüber einer Organisation, gegenüber Menschen. Und wenn die anfingen, dann falsch zu lehren, sind die denen nachgefolgt. Warum? Um ihren Job zu behalten möglicherweise, ihr Prestige zu erhalten möglicherweise, um ihr Geld zu erhalten, was weiß ich. Gott wird das richten. Aber hier ging es darum, um zurückzukehren jetzt zu Matthäus 19, dass Christus diesem jungen Mann sagte, verkaufe, was du hast, denn der Reichtum, der hindert dich daran, ein wahrer Prediger zu sein und natürlich sogar auch letztendlich überhaupt ins Reich Gottes zu kommen. Du, nicht alle, du solltest dich davon trennen. Aber der wollte nicht, dem war es nicht so sehr gelegen daran, ein Prediger zu werden, der wollte lieber seinen Reichtum behalten. Nun, wenn wir die Parallelstelle in Lukas 18 uns anschauen, da wird noch Folgendes dazu gesagt, in Vers 23, Lukas 18 und Vers 23, da heißt es nämlich hier, als er das hörte, dieser reiche Mann, da wurde er traurig, denn er war sehr reich, und als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, da sprach er, wie schwer, nicht unmöglich, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Also wie schwer ist das? Aber es ist nicht unmöglich. Aber der Reichtum kann einen davon abhalten, man muss ja aufpassen. In Markus Kapitel 10, lesen wir Vers 24, da wird noch etwas deutlicher gesagt, allerdings nicht in der revidierten Lutherbibel, aus irgendwelchen Gründen haben die das hier unterschlagen. Zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel übersetzt, Markus 10 und Vers 24, da heißt es nämlich hier, die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Er hatte gerade gesagt, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. So übersetzt es hier die revidierte Lutherbibel, aber die Schlachterbibel übersetzt noch etwas mehr, und zwar in richtiger Weise. Die schreiben, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Also, wie schwer ist es für die, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, die auf den ungewissen Reichtum hoffen, wie es andere Stellen ja uns gezeigt haben. Für die wird es sehr schwer werden, die ihr Vertrauen auf den Reichtum setzen. Die Menge Bibel schreibt, in eckigen Klammern, die sich auf Geld und Gut verlassen. Für die wird es sehr schwer sein, ins Reich Gottes zu kommen, weil sie eine falsche Priorität gesetzt haben. Sie müssen begreifen, dass der Reichtum nicht das ist, worauf es ankommt. Ich möchte kurz jetzt noch Psalm 62 aufschlagen. Gehe aber dann noch einmal zu Matthäus zurück. In Psalm 62, da wird es ähnlich zum Ausdruck gebracht. Psalm 62 und Vers 11. Psalm 62 und Vers 11, da heißt es hier in der revidierten Lutherbibel: Verlasst euch nicht auf Gewalt, setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Nun, das hört sich sehr nach Zufall an, aber einen Zufall in dem Sinne gibt es für wahre Christen nicht. Deswegen ist auch die Übersetzung sehr unglücklich. Die Schlachterbibel schreibt, wenn der Reichtum sich mehrt, weitaus besser, wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Wenn Gott euch Reichtum gibt, wenn Gott euch mehr und mehr Segnungen gibt, dann hängt aber euer Herz nicht daran, dass auf einmal das die Priorität in eurem Leben wird. Weil das kann einen dann davon abhalten, den Weg Gottes weiter zu gehen, bis hin zur Wiederkehr Christi, bis hin zu unserem Tod. Noch einmal zurück jetzt zu Matthäus 19. Was sagt er? Was hatte er gesagt mit dem Kamel und dem Nadelöhr? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und ich hatte dies ja schon einmal in einer Predigt besprochen über Gottes Humor. Es ging hier keineswegs um ein Tor von Jerusalem und dass ein Kamel da nur schwierig hindurch konnte. Nein, es geht ganz buchstäblich hier um ein Kamel und ein Nadelöhr, eine kleine Öffnung einer Nadel. Er wollte hier die Unmöglichkeit des Ganzen zum Ausdruck bringen. Die Jünger hatten das auch erkannt, dass das total unmöglich ist. Absolut total, hundertprozentig unmöglich. Bei den Menschen. Aber nicht bei Gott. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und das gilt für alle. Das gilt für sie und das gilt für mich. Es gilt für die Tatsache, dass wir alle uns ändern können mit Gottes Hilfe. Egal, was die Widerstände sein mögen. Egal, was die Umstände sein mögen. Egal, was Menschen uns sagen mögen, dass sie sagen, ach, ihr werdet das niemals schaffen, ihr könnt das niemals durchführen, das ist ja unmöglich. Wie kann man heute in dieser zivilisierten Welt noch daran denken, diesen Sabbat zu halten, diesen jüdischen Sabbat, der ist doch sowieso schon längst abgeschafft. Geht ja gar nicht. Ne? Mit der Einstellung geht es wirklich auch nicht, bei Ihnen. Aber bei Gott geht es schon. Und viele, viele Mitglieder der wahren Kirche Gottes für viele, viele Jahrzehnte haben es bewiesen, dass es geht. Mit Gottes Hilfe. Wir können uns ändern. Wir können zu einer neuen Kreatur werden mit Gottes Hilfe. Dieser junge, reiche Mann hätte mit Gottes Hilfe alles das überwinden können, wäre vielleicht zu einem großartigen Prediger geworden, hat diese Chance zunächst einmal nicht wahrgenommen. Wir wissen nicht, was nachher mit ihm geschah. Wir haben keinerlei Bericht hierüber. Es geht mir hier um den damaligen Zeitpunkt. Schauen wir uns kurz Römer Kapitel 6 an. Römer Kapitel 6 und lesen wir die Verse 1 bis 6. Römer 6, Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollen wir, die wir Gottes Geist erlangt haben, in der Sünde waren? Oder sagen wir einmal, auch die wir jetzt auf den Weg hin zur Wahrheit gebracht worden sind, sollen wir jetzt in der Sünde beharren? Wir wissen doch, oder wissen wir es nicht, dass Ehebruch eine Sünde ist. Wir wissen doch, oder wissen wir es nicht, dass Unzucht eine Sünde ist. Wir wissen doch, oder wissen wir es nicht, dass die Einnahme von Drogen, das Rauchen, unreines Fleisch essen, den Zehnten veruntreuen und welche Kategorien sie auch anwenden wollen, dass das alles Sünde ist. Paulus sagt ja, wie wollen wir dann in dieser Sünde beharren, wenn wir doch angeblich bei der Taufe die Sünde abgelegt haben oder uns auf die Taufe vorbereiten, sodass wir sie ablegen können. Sollen wir jetzt in der Sünde beharren, sagt der Herr in Vers 1, damit die Gnade umso mächtiger werde, das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch abgestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Nicht zurückkehren in das Alte, das wir doch hinter uns gelassen haben sollten. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, Vers 6, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Wissen wir das? Unser alter Mensch mit den alten Begierden, den alten Neigungen, den alten Gewohnheiten. Der ist gekreuzigt worden, der ist weg, der ist tot, der ist nicht mehr da. Der existiert doch nicht mehr. Damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sagt er hier, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Das ist die Idee. Aber dienen wir der Sünde nach wie vor, weil wir dem vergänglichen Genuss der Sünde anhangen wollen, weil wir das alles gar nicht so ernst nehmen, das ist alles so gar nicht so wichtig. Wie genau achten wir auf das, was gesagt wird, auch in Predigten? Wie genau achten wir auf das, was geschrieben steht in unserer Literatur? Wie genau achten wir auf das, was wir in der Bibel lesen? Ist uns das wichtig genug? Oder ist das alles nur ein Spiel? Dann ist es für sie nichts weiter als eine Zeitvergeudung. Da haben sie ihr Leben einer Zeitvergeudung geopfert. Schauen wir uns 2. Korinther Kapitel 5 an. 2. Korinther Kapitel 5 und lesen wir Vers 17. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 17. Darum ist jemand in Christus, lebt der Geist Gottes des Vaters und Jesus Christus in uns. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Etwas neu Erschaffenes. Das Alte ist vergangen. Ist es das? Es ist alles neu geworden. Ist es das? Oder hangen wir nach wie vor dem Alten an? Wie es heißt, ja, der alte Wein, der schmeckt besser. Wir wollen diesen neuen Wein nicht. Schauen Sie, wir sind eine neue Kreatur. Wir sind zu einem neuen Menschen geworden. Oder wir sind dabei, zu einem neuen Menschen zu werden, wenn wir uns auf die Taufe hin vorbereiten. Und das bedeutet auch, dass wir richtige Prioritäten setzen. Das bedeutet auch, dass wir nicht immer auf das blicken müssen, was zum Beispiel andere haben, auf die physischen Segnungen, dass wir die physischen Segnungen nicht als die Priorität unseres Lebens ansehen und das als das Wichtigste ansehen und meinen, ja, wenn wir das aber nicht erhalten, dann können wir auch nicht den Weg Gottes gehen. Um es noch anders auszudrücken, das Physische darf keine Entschuldigung für uns sein, den Weg Gottes nicht zu gehen. Ich habe in meinen vielen Jahren in der Kirche Gottes erlebt, wie physische Prioritäten in so vielen Fällen die Menschen davon abgehalten haben, Gottes Weg zu gehen, und sie sind abgefallen von der Wahrheit. Und sie leben heute in einer physischen Welt, abgeschnitten von Gott, auch wenn sie das vielleicht gar nicht akzeptieren und anerkennen können. Total abgeschnitten von Gott. Da ist nichts Geistliches mehr in diesen Menschen vorhanden. Entschuldigungen dürfen nicht dazu führen, dass wir uns abwenden von Gott und auf einmal sogar alles hinterfragen und sogar dann sagen, ja, was der Herr Armstrong so gelehrt hat, das akzeptiere ich in keinster Weise mehr. Jemand, der einmal zu uns gehört hat, zumindest unsere Versammlungen besucht hat, der jetzt nicht mehr bei uns ist, der nach wie vor jetzt Memos an Leute rausschickt, ohne Genehmigung, und dann sogar auch noch die E-Mail-Adressen weitergibt, sich insoweit möglicherweise strafbar macht, denn sie hat es ohne Genehmigung getan, diese Person, eine Frau, die schickt die unmöglichsten E-Mails jetzt raus. Also ich sehe manchmal diese E-Mails und ich sage, also wie kann man nur so von der Wahrheit abgefahren sein? Aber ein klassisches Beispiel. Total eine falsche Idee, die sich dann zunächst einmal niedergesetzt hat und dann kommt aus der falschen Idee eine weitere falsche Idee heraus und dann wird dann irgendwo auf dem Internet herumgeforscht und dann wird man dieses noch finden und jedes noch finden und das Internet, wer immer, total falsch mit unglaublichen Blasphemien angehäuft. Wenn man Entschuldigungen sucht, Gottes Weg nicht gehen zu wollen, dann wird man sie finden. Aber dann wird man den Weg hin zum Reich Gottes verlieren. Lukas Kapitel 14, lesen wir angefangen in Vers 15. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, da sprach er zu Jesus, selig ist er, das Brot isst mit im Reich Gottes. Der hatte irgendwie was verstanden vom Reich Gottes und dass man da auch sogar physisch etwas essen kann. Als Geistwesen können sie physisch etwas essen, wissen Sie das? Aber er sprach zu ihm, es war ein Mensch, denn darauf kommt es jetzt nicht an. Schauen Sie, dass man Brot essen kann im Reich Gottes. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, sich alle nacheinander zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, also hier etwas Physisches, dem muss ich jetzt nachgehen, wie der ehemalige Freund von mir, der hatte jetzt Reitpferde, der musste die jetzt am Sabbat versorgen, konnte nicht mehr in die Versammlungen kommen. Ich habe mir einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Bitte dich, entschuldige mich. Der zweite sprach, ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Schauen Sie, wie der Reichtum, wie die Segnungen einen davon abhielten, den Weg zu gehen. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen. Darum kann ich nicht kommen. Nun ja, möglicherweise gibt es da gewisse Dinge, die braucht man hier nicht näher zu erläutern, warum er jetzt nicht kommen konnte, weil er jetzt eine Frau genommen hatte. Kann auch sein, dass die Frau nicht damit einverstanden war, dass der Mann kam. Ja, Frau ist ja wichtiger als das Reich Gottes, nicht wahr? Der muss sich ja dann untertan sein. Kann ich jetzt nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn und da wurde der Hausherr Gott zornig. Zornig. Und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und lahmen herein. Also die nicht irgendwo jetzt aufgrund des Reichtums die falsche Priorität gesetzt hatten. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Doch ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, aber die sich entschuldigt haben, mein Abendmahl schmecken wird. Keiner der Männer, keiner der Frauen, keiner der Menschen. Wenn sie sich auf Entschuldigungen verlassen, um davon dann die Rechtfertigung zu erhalten, sich vom Wege Gottes abwenden zu können und von den Lehren, dann werden sie nicht ins Reich Gottes eingehen. Eine klare, dogmatische, doktrinäre Aussage, die hier getroffen wird. Aber schauen Sie, wie hier in diesem Gleichnis der Reichtum da eine ganz große Rolle gespielt hat. Nun, in der nächsten Predigt werde ich dann, und das mag dann die letzte Predigt sein in dieser Serie, das heißt nicht, dass ich nicht später irgendmal wieder über dieses Thema sprechen werde, aber in der nächsten Predigt werde ich dann in der Tat auf gewisse weitere Probleme eingehen, wie zum Beispiel Zinsen und Wucher, wie zum Beispiel Bürgschaften, wie zum Beispiel, schauen wir mal meine Notizen an für die nächste Predigt, Bankrott und Insolvenz. Wie sieht es damit aus? Wie zum Beispiel Begleichung von Schulden. Wie sieht es damit aus? Und wenn ich mal meine Notizen ansehe, dann frage ich mich, ob ich das alles in der nächsten Predigt packen werde. Vielleicht gibt es sogar noch eine 5. Wollen wir mal sehen. Aber auf alle Fälle werden wir in der nächsten Serie, in der nächsten Sendung dieser Serie, der nächsten Predigt, diese Thematik weiter in Angriff nehmen. Und wir werden noch vieles lernen, denke ich mir mal, aus der Bibel. Es obliegt dann immer Ihnen, ob Sie dem dann Folge leisten wollen oder nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, was in der Bibel steht. Und ich hoffe, Sie verstehen, dass ich dies auch auf richtige, ehrliche Weise tue, dass ich da nichts hineinlese. Ich lese Ihnen vor, was in der Bibel klar und deutlich geschrieben steht. Aber es bedarf des Geistes Gottes, Ihnen den Verstand zu öffnen, den Sinn zu öffnen, das anzuerkennen, das zu verstehen, was da auch geschrieben steht. Die meisten lesen über Stellen hinweg und begreifen überhaupt nicht den Sinn dieser Stellen, begreifen nicht, was Gott einem sagen will. Ich hoffe, Sie, die Sie uns getreulich zuhören, sind in einer anderen Kategorie, dass Sie willens sind, die Wahrheit zu erkennen und der Wahrheit gemäß zu leben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie noch einmal an die Broschüren, die ich heute Ihnen angeboten habe und bestellen Sie sich Ihr kostenloses Exemplar. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.